Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 bis 28 der Sure 34, Sabr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, unser Herr wird uns alle versammeln. Dann wird er zwischen uns richten in Gerechtigkeit, und er ist der vortrefflichste Richter, der Allwissende. Sprich, zeigt mir jene, die ihr ihm als Gottheiten zur Seite gesetzt habt. Doch nichts gibt es, was ihm gleich oder beizusetzen wäre. Nur er ist Allah, der Erhabene und Allweise. Und wir haben dich entsandt nur als Bringer froher Botschaft und als Warner für die Menschheit. Jedoch die meisten begreifen es nicht.
Thank you. Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, dem 30. Juli 2022, gleich dem 8. Mordad 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt die Sendereihe, so wird gesagt. Anschließend hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich des Beginns des Trauermonats Muharram. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Beginn des Monats Muharram. Irans Präsident ordnet Hilfe an von Überschwemmungen betroffene Menschen an. Und Präsidenten der Islamischen Republik Iran und Chinas sprechen sich für Ausbau bilateraler Beziehungen aus. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Beginn des Monats Muharram. Heute ist Samstag, der 30. Juli 2022, gleich dem ersten Tag des Monats Muharram 1444 nach islamischem Mondkalender. Imam Hussein, Friede sei mit ihm, der dritte schiitische Imam der Welt, der am 10. Muharram im Jahr 61 in Karbala den Märtyrertod erlitt, lehrte die Welt mit seinem einzigartigen Opfer in Karbala die Lektion der Freiheit und Ehre. In Bezug auf die Ereignisse von Karbala betonte Imam Hussein, Friede sei mit ihm, deutlich: Meine Absicht ist es, die anti-islamische Regierung zu entehren und das Gebot des Guten zu errichten und das Böse zu verbieten und mich gegen Unterdrückung und Tyrannei zu stellen. Die Lehren der Bewegung von Hazrat Imam Hussein, Friede sei mit ihm, haben eine Geschichte und Geografie, die so umfassend ist wie die gesamte Schöpfung, die Menschheit und die Welt, und sie können niemals begrenzt werden. Letzte Nacht, in der ersten Nacht von Muharram al-Haram, kehrten die Trauerdelegationen zu ihren üblichen Husseiniers zurück, anders als in den letzten zwei Jahren, als die Versammlungen im Freien stattfanden. Irans Präsident ordnet Hilfe an von Überschwemmungen betroffenen Menschen an. Angesichts der bevorstehenden Regenfälle und der Möglichkeit des Überlaufens von Dämmen hat der Präsident der Islamischen Republik Iran, Ebrahim Raisi, Minister, Leitern von Organisationen und Gouverneuren im ganzen Land angewiesen, alle ihre Einrichtungen zu mobilisieren, um die zu erwartete Flut zu bewältigen. Der Präsident der Islamischen Republik Iran betonte: Es ist notwendig, dass die Gouverneure Menschen in überschwemmten Gebieten in ihrer jeweiligen Provinz oder in bestimmten und benachbarten Provinzen mit allen verfügbaren Einrichtungen helfen. 18 Provinzen des Iran sind von Überschwemmungen betroffen. Und laut Wettervorhersage sollten Landsleute bis zum 1. August den Aufenthalt in der Nähe von Flüssen und Berggebieten vermeiden. Mehdi Balipur, Leiter der Hilfs- und Rettungsorganisation des Roten Halbmonds im Iran, gab am Freitag bekannt, dass bei den jüngsten Überschwemmungen im Land 32 Menschen ums Leben gekommen und 25 weitere vermisst sind. Laut dem Leiter der iranischen Hilfs- und Rettungsorganisation des Roten Halbmonds wurden mehr als 15.000 Menschen geholfen und 1.229 weitere an sichere Orte gebracht und 2.653 Menschen auch in Notunterkünften untergebracht. Laut Wadipur sind die Provinzen Sistan und Baluchistan, Fars, Kerman, Teheran, Hormuzgan, Rum, Semnan, Ost-Aserbaidschan, Mazandaran, Yazd, Südchorasan, Golestan, Isfahan, Bushehr und Kokiluye sowie Buyer Ahmad, Charmahol und Bakhtiari, Zentral und Qazvin von Überschwemmungen heimgesucht worden. Präsidenten der Islamischen Republik Iran und Chinas sprechen sich für Ausbau bilateraler Beziehungen aus. In einem einstündigen Telefongespräch haben die Präsidenten der Islamischen Republik Iran und Chinas wichtige internationale und regionale Entwicklungen erörtert und sich dabei für eine Stärkung der bilateralen Zusammenarbeit ausgesprochen. Sayed Ebrahim Raisi, der Präsident der Islamischen Republik Iran, erklärte am Freitagabend in einem Telefongespräch mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping, dass eine unabhängige Zusammenarbeit auf der Grundlage der nationalen Interessen souveräner Länder das richtige Modell regionaler und internationaler Herrschaft sei. Raisi nannte dabei die Einmischung der USA in die internen Angelegenheiten der Länder, die Fortsetzung der destruktiven Politik des Unilateralismus des Landes, die nun zu einer Bedrohung des Weltfriedens und der Sicherheit geworden sei. Er betonte, dass Gerechtigkeit und Fairness in der aufstrebenden internationalen Ordnung vorherrschen müssen und fügte hinzu, jeder Versuch Amerikas, das Muster des Kalten Krieges in der Welt zu wiederholen, sei als Zeichen seiner Schwäche und seines Niedergangs. Der Präsident der Republik China würdigte auch die Zusammenarbeit zwischen dem Iran und Chinas auf internationaler Ebene und die gegenseitige Unterstützung der Positionen der beiden Länder auf regionaler und internationaler Ebene. Xi hob dann die strategische Bedeutung der Beziehungen zwischen China und dem Iran sowie die Bemühungen seines Landes hervor, die strategische und sicherheitspolitische Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern zu stärken und weiterzuentwickeln, insbesondere in den Bereichen Handel, Wirtschaft, Infrastruktur und Energie. Die Umsetzung des umfassenden 25-jährigen Kooperationsdokuments zwischen den beiden Ländern sei ein großer Schritt in diese Richtung und auf dieser Grundlage werde ich die notwendigen Anweisungen geben, um umfassende strategische Beziehungen mit dem Iran zu entwickeln, auch im wirtschaftlichen Bereich, fügte der chinesische Präsident hinzu. Die Beziehungen zwischen Iran und China sind in den letzten Jahren ausgebaut worden und insbesondere die gemeinsamen Positionen der beiden Länder in der Konfrontation mit der hegemonialen Politik der Vereinigten Staaten. Der Abschluss eines 25-jährigen umfassenden Kooperationsprogramms gilt als Meilenstein in bilaterale Beziehungen. Erstes Telefongespräch von Außenministern der USA und Russlands seit Kriegsausbruch in der Ukraine. US-Außenminister Antony Blinken hat am Freitag Ortszeit zum ersten Mal nach dem Krieg in der Ukraine mit seinem russischen Amtskollegen Sergei Lavrov ein Telefongespräch geführt. Blinken nannte das Gespräch mit Lavrov offen und direkt. Blinken sagte, er habe am frühen Freitag ein offenes und direktes Telefonat mit Lavrov geführt und seinem russischen Amtskollegen mitgeteilt, dass Moskau seinen Verpflichtungen im Rahmen der kürzlich in Istanbul erzielten Vereinbarung zum Export von Getreide aus der Ukraine nachkommen müsse. Er habe zudem Lavrov gesagt, dass die Welt niemals eine Annexion ukrainischer Gebiete akzeptieren werde. Er habe dabei außerdem den russischen Außenminister unter Druck gesetzt, das Angebot Washingtons anzunehmen, US-Basketballerin Brittany Griner und ihres Landsmanns Paul Whelan, zwei in Russland inhaftierte amerikanische Staatsbürger, freizulassen, erklärte der US-Außenminister am Freitag. Griner muss sich derzeit wegen eines Drogendelikts vor einem russischen Gericht verantworten. Whelan ist wegen Spionage im Juni 2020 zu 16 Jahren Haft verurteilt worden. Die US-Regierung hatte am Mittwoch bekannt gegeben, Russland ein Angebot zur Freilassung der inhaftierten US-Basketballerin Brittany Griner und des US-amerikanischen Staatsbürgers Paul Whelan gemacht zu haben. Details zu dem Vorschlag gab sie aber nicht bekannt. Das russische Außenministerium teilte am Donnerstag mit, Washington habe sich wegen des Telefonats zwischen US-Außenminister Antony Blinken und seinem russischen Amtskollegen Sergei Lavrov nicht offiziell mit Moskau in Verbindung gesetzt. Ein Sprecher des russischen Außenministeriums sagte, von den Vereinigten Staaten sei diesbezüglich keine Anfrage eingegangen, es seien darüber lediglich Medienberichte veröffentlicht worden. Wir verlassen uns eher auf formale diplomatische Methoden als auf Mediendiplomatie. Lavrov habe nach Angaben des russischen Außenministeriums darauf hingewiesen, dass der Kreml die weltweite Ernährungskrise in erster Linie auf die Sanktionen gegen Russland zurückführe. Auf Ersuchen der Verantwortlichen in der Ostukraine habe die russische Armee am 24. Februar einen militärischen Angriff begangen, um den Verantwortlichen in Luhansk und Donetsk gegen die Angriffe der Ukraine zu helfen, so die offizielle Erklärung aus Moskau. Seit Beginn des Krieges hätten die europäischen und westlichen Länder, insbesondere die Vereinigten Staaten, durch die Intensivierung des Sanktionsdrucks gegen die Russische Föderation und die Lieferung aller Arten von leichten und schweren Waffen nach Kiew nicht nur keinen Schritt zur Beendigung des Krieges unternommen, sondern den Konflikt noch weiter angeheizt, hieß es aus Moskau. Wegen Einmischung in Wahlen anderer Länder belegen die USA 6 russische Einzelpersonen und Institutionen mit Sanktionen. Die Vereinigten Staaten haben neue Sanktionen gegen 2 Einzelpersonen und 4 russische Organisationen unter dem Vorwand böswilliger Cyberaktivität und der Einmischung in die Wahlen anderer Länder verhängt. Das US-Finanzministerium teilte dazu am Freitag Ortszeit mit, diese Sanktionen seien im Rahmen einer Durchführungsverordnung im Zusammenhang mit der Einmischung in die Wahlen anderer Länder und böswilligen Cyberaktivitäten erlassen worden. Das US-Finanzministerium behauptete, diese Maßnahmen zeigen die Entschlossenheit der US-Regierung, freie und faire Wahlen sowie demokratische Institutionen und Verfahren zu schützen. Diese Aktion unterscheidet sich von einer Vielzahl wirksamer Maßnahmen, die die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten und Partner diesem Land aufgrund des Krieges gegen die Ukraine auferlegt haben. Brian Nelson, Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzaufklärung, behauptete ebenfalls, freie und faire Wahlen sind die Grundlage der amerikanischen Demokratie, die vor ausländischem Einfluss geschützt werden muss. Der Kreml habe wiederholt versucht, unsere demokratischen Prozesse und Institutionen zu bedrohen und zu untergraben. Die Vereinigten Staaten würden weiterhin umfangreiche Maßnahmen ergreifen, um diesen Bemühungen entgegenzuwirken und unsere Demokratie vor russischer Einmischung zu schützen, betonte Nelson. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar bei Temperaturen um 27 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 28, Mashhad 26, Isfahan 27, Shiraz 23 und Bandar Abbas 31 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Soweit die Nachrichten. $40 Milliarden Deal von Gazprom mit den iranischen Partnern über die Ausbeutung von 8 Öl- und Gasvorkommen, $30 Milliarden Ziel für die Ausweitung des iranisch-türkischen Handels, dazu 25 Jahre Vertrag über Irangas für die Türkei. Und das alles, während gleichzeitig fortdauernde militärische Differenzen auf dem irakischen und vor allem syrischen Gebiet handfest ausgetragen werden. Wenn weltweit Politik so vernünftig gestaltet würde wie unter diesen 3 Präsidenten, alle 3 hart betroffen von Washingtons unrechtmäßiger Imperialpolitik. Der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Herr Christoph Hörstel, sieht die Astana-Staaten auf gutem Wege, während die Macht des Westens schwindet, der geistig, moralisch, wirtschaftlich und finanziell rapide abbaut, vor allem Deutschland und Europa. Hören Sie den 3. Teil dieses Gespräches.
Herr Häusel, ein Kritikpunkt, der vom Westen immer wieder in den Raum gestellt wird, ist, dass angeblich Iran Drohnen an die russische Armee liefern sollte. Die iranische Seite, Iran bestreitet es kategorisch. Also was meinen Sie persönlich? Sie kennen sich mit den beiden Ländern, ich meine Iran und Russland, gut aus und Sie kennen auch die westliche Seite sehr gut. Und von daher ist es, möchte ich Sie fragen, wie Sie überhaupt diese Mutmaßungen und jedenfalls nicht bestätigte Berichten kommentieren.
Also, ich habe darüber auch gelesen. Ich bin nicht mehr genau im Bilde tatsächlich. Da muss ich mich entschuldigen. Ich bin auch nicht Mr. Allwissend sozusagen. Aber ich dachte, ich hätte irgendwo gelesen, dass ein iranischer Militär diese Drohnenlieferung bestätigt habe. Aber es ist ja nun nicht irgendein iranischer Militär der Sprecher für den Iran. Also ich kann das Ganze sehr schwer beurteilen. Zum einen sehe ich das Problem nicht. Warum sollte nicht Russland auch militärische Güter aus dem Iran kaufen? Ich meine, das geht ja auch umgekehrt. Der Iran kauft ja auch russische Güter. Da gibt es für mich nun gar keinen Grund. Ich sehe auch die Sensation gar nicht. Dann kommt das Thema, das ja ich zuletzt gelesen habe, dass die russische Seite genau die Bayraktar-Drohnen von der Türkei kaufen möchte, die Türkei auch erfolgreich an die Ukraine geliefert haben und die russischen Kräfte täglich über der Ukraine abschießen. Und erklären auch noch dazu, das ginge besonders leicht. Also man muss manchmal auch ein bisschen lächeln oder auch, wie soll man sagen, einfach zur Kenntnis nehmen, dass es da Widersprüche gibt in den Politiken, die da durchgeführt werden. Und wir verstehen, da ist ja auch zwischendurch ein ganz fürchterlicher Krieg im Gange, nämlich auf ukrainischem Boden, wegen des furchtbaren Kiewer Terrorregimes gegen die russischsprachige und russischgläubige, russisch-orthodox nämlich, Bevölkerung im Donbass. Unter gewaltigen Menschenrechtsverletzungen und auch Verletzungen jeder staatsmännischen Vernunft. Wie kommt denn eine Zentralregierung, stellen Sie sich mal vor, Berlin würde sich jetzt entscheiden, also das mit den Bayern, die sind ja auch so komisch und so, die werden wir jetzt mal beschießen. Das ist einfach verrückt. Oder wir kündigen denen die Renten. Wir zahlen keine Renten mehr, keine Sozialhilfe mehr. Wir drehen den Strom, Gas, Wasser ab, sozusagen. So ist das ja passiert im Donbass. Das würde niemand vernünftig finden, sondern völlig verrückt. In der Ukraine geht das also seit 2014 so durch. Und diese Art Dinge sind eben eigentlich furchtbar und kann man dann nicht verstehen, warum hier so besonders herumgeschrien wird, wenn nun der Iran ein Geschäft mit Russland macht. Das ist vollkommen legitim, dass Russland hier die gleichen Drohnen kauft, die auch die Gegner kaufen, zeigen, dass die vielleicht doch nicht so schlecht sind. Aber kann ich das beurteilen? Nein, kann ich nicht. Ich glaube nur, dass zumindest Russland, wenn die etwas kaufen, dass sie dafür einen guten Grund haben. Und ganz offen gesagt, wenn es nur der wäre, dass sie die Bayraktar-Drohnen mal ein bisschen genauer untersuchen wollen. Das ist etwas, das ich mir auch gut vorstellen kann, obwohl ja nun so viele von denen abgeschossen wurden, dass man vielleicht auch genügend Trümmer gefunden hat. Aber so ein Ding heil zu bekommen, ist ja vielleicht auch nicht ganz falsch aus Moskauer Sicht. Was auch immer. Jedenfalls, das sind die Geschäfte, die hier passieren.
Es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe So wird gesagt. Weiterhin gute Unterhaltung.
Unsere Geschichte von heute stammt aus dem Fabelbuch Kelileo Demne. Aus einem schönen Berg lebten ein Rabe und ein Königsfasan, die beiden waren gute Freunde. Eines Tages kehrte der Königsfasan nicht mehr von einem Spaziergang zurück, und nach ein paar Tagen dachte der Rabe, dass ihm etwas zugestoßen sei. Bald darauf kam ein anderer Fasan herbei. Es war ein grauer Faulfasan. Dieser sah das Nest des Königsfasans leer stehen und machte es sich gemütlich. Der Rabe freute sich über den neuen Nachbarn und ging ihn begrüßen. Bald waren er und der neue Fasan auch gute Freunde. Da aber tauchte der Königsfasan wieder auf. Der Königsfasan sagte zu dem grauen Faulfasan: »Wer hat dir erlaubt, dich in meinem Nest einzunisten?« Doch sein Artgenosse protestierte: »Das ist doch mein Nest.« »Nein, es ist mein Nest«, schrie der Königsfasan zurück. Aber der graue Fasan rührte sich nicht vom Fleck. So kam es zu einem tüchtigen Streit. Der Rabe wusste nicht, wer im Recht war. Zusammen mit anderen Vögeln versuchte er vergeblich, die beiden zu versöhnen. Schließlich schlug einer vor, die beiden Fasane sollten sich an einen unparteiischen Richter wenden. Ein Vogel meinte, die Katze wäre ein guter Richter, weil sie unter den Menschen lebt und daher weiß, wie man gerecht richtet. Die beiden Fasane willigten ein und gingen zur Katze. Der Rabe folgte ihnen. Die Katze grübelt gerade darüber nach, wie sie ihren Hunger stillen konnte, als sie die Fasane herannahen hörte. Sofort stellte sie sich schlafend und dachte bei sich: »Oh, es duftet so herrlich nach Vogelfleisch!« Die Fasane aber erblickten erfreut die schlafende Katze. Als diese scheinbar wach geworden war, grüßten sie die vermeintliche Frau Richter höflich und baten um ihren weisen Rat. Die Katze ließ sich die Geschichte vortragen. Dann rief sie: »Ah, ich habe mir schon gedacht, dass ihr um weltliche Dinge streitet. Aber alles habe ich nicht so genau verstanden, denn ich bin alt und ein wenig schwerhörig. Kommt doch ein bisschen näher und erzählt mir alles noch einmal.« Die Fasane kamen näher und jeder wiederholte seine Geschichte. Da bat die Katze sie erneut, noch etwas dichter an sie heranzukommen, und fragte: »Wer von euch ist nun wirklich der wahre Besitzer des Nestes?« Die beiden Fasanen, die noch näher gekommen waren, wollten gerade jeder eifrig der Katze antworten, als Frau Richterin einen Sprung nach vorne tat und sie plötzlich beide in ihren scharfen Krallen hielt. Während sich nun Frau Richterin nach dem leckeren Mahl gründlich das Katzengesicht putzte, sagte sie bei sich: »Wenn zwei schwache Wesen nicht ihre Rechte beachten wollen, ist es kein Wunder, wenn sie die Klage vor ein starkes fremdes Wesen bringen, sich von seinem Äußeren täuschen lassen und von ihm einen gerechten Urteil erwarten. Die Gerechtigkeit erfordert, dass ich als erstes meinen Hunger stille.«
Liebe Hörerfreunde, unser heutiges iranisches Sprichwort lautet: Es war so salzig, dass der Khan es sogar gemerkt hat. Ingrad shur bud ke Khan ham fahmid. vor nicht allzu langer Zeit herrschte in jedem Dorf ein sogenannter Khan. Dies war eine Art Feudalherr, der die Menschen im Dorf zwang, jedes Jahr von ihrer Ernte abzugeben. Wer zu sagen hatte, war der Khan. Khane taten, was sie wollten, und ihre Leute gingen mit den anderen im Dorf sehr grob um. In einem Dorf herrschte ein solcher Mann. Er hieß Quli Khan, lebte in einem riesigen Gebäude und lag nur auf der faulen Haut. Dieser Quli Khan hatte auch einen Koch. Es war kein schlechter Koch, aber weil er sich über den Khan und sein Unrecht ärgerte, gab er sich beim Kochen keine Mühe. Sein Essen schmeckte überhaupt nicht, mal war es zu salzig, mal zu flüssig und mal so fest, dass es sich nur mit Mühe zerkauen ließ. Die Leute im Hause von Khan hassten dieses Essen, aber Quli Khan war damit zufrieden. Der lobte es sogar und ließ nichts auf dem Teller bleiben. Die Leute um Quli Khan herum mahnten den Koch, er solle bloß besseres Essen zubereiten. Aber der Koch störte sich nicht an ihrem Protest. Die anderen aber wagten nicht, sich bei Quli Khan über das Essen zu beschweren, denn er würde sie wahrscheinlich sofort rausschmeißen. Eines Tages fiel dem Koch ein großer Salzklumpen in den Essenstopf. Erst wollte er ihn herausfischen, was keine einfache Sache war, aber dann dachte er bei sich, warum soll ich mir wegen dem faulen, ungerechten Quli Khan und seinen Leuten so viel Mühe machen? Das Essen war fertig und Quli Khan und seine Clique saßen um das große Essenstuch herum, als der Koch wie immer die Speiseschüsseln hereinbrachte. Jeder löffelte ein wenig davon auf seinen Teller, doch der Khan langte wie immer kräftig zu. Allen blieb vor Entsetzen und Schreck der erste Löffel mit dem ungenießbaren Essen im Munde stecken. Man sah lauter verzogene Gesichter und sie gaben einander mit Augenzwinkern zu verstehen, dass sie dem Koch das Handwerk legen werden. Unterdessen hatte ihr Gebieter Quli Khan schon 2-3 Mal zugelangt und einige Bissen ungerührt heruntergeschluckt. Doch irgendwie begann er zu merken, dass etwas nicht stimmen kann. Er hielt inne und fragte den Koch, »Hör mal, ist dieses Essen nicht ein wenig zu salzig?« Der Koch sagte, »Salzig? Nein, das glaube ich nicht.« Die anderen hatten zum ersten Mal erlebt, dass ihr Chef sich über das Essen beschwert. Die Antwort des Kochs versetzte sie in helle Wut und einer von ihnen schrie, »Schäm dich, dieses Essen ist so salzig, dass es sogar der Khan gemerkt hat.« Quli Khan sagte, »Ist denn das Essen immer so schlecht gewesen und ich habe es bislang nicht gemerkt?« Da sagte einer von seinen Leuten, »Jawohl, werter Herr.« Da war Quli Khan aber beleidigt. Er angelte sich seinen Stock und begann auf seine Leute einzuschlagen. Die flüchteten zur Tür und er warf sie alle aus dem Haus. Dann sagte er zum Koch, »Gib diesen Leuten ja nicht nochmal was zu essen.« Mit diesen Worten setzte er sich wieder hin und verspeiste in Ruhe den Rest des Essens. Seitdem sagt man immer, wenn jemand es in einer üblen Sache zu weit treibt und seine Stellung ausnutzt, so dass selbst die geduldigsten Leute protestieren. Es war so salzig, dass der Khan es sogar gemerkt hat. Unsere abschließende Weisheit stammt von Voltaire, nämlich: Wenn wir mit dem Finger auf jemanden zeigen, sollten wir daran denken, dass die drei anderen Finger unserer Hand auf uns selber zeigen.
Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir laden Sie nun ein zu unserem Musikstück mit dem Titel Kabe-Eshq, gesungen von Bahram Gudarzi.
روی مرغ هزارا آیین خدایش است، او جام جهان نمایش است، آری به خدا خدایش است. ای کعبه عشق زادگاهم، مهتاب خجل ز روی ماهت، خورشید اسیر یک نگاهت، ای جان به فدای خاک راهت، ای جان به فدای خاک راهت.
Es folgt nun ein Sonderbeitrag anlässlich Beginn des Trauermonats Muharram. Muharram, du kommst jedes Jahr, um das Band zwischen unseren Herzen und Kerbala, Ashura und Hussein und seinen Unterstützern erneut fester zu knüpfen. Der Prophet Salawatullah alaihi hat gesagt, im Gedenken an das Martyrium von Hussein, gegrüßt sei er, glüht in den Herzen der Gläubigen eine Wärme, die niemals vergeht. Wie schön, dass du begonnen hast, Muharram. Du bist der beste Grund für die Freunde Imam Husseins, ihre aufrichtige Liebe zu ihm zu zeigen. Du bist der beste Anlass, Tränen für Imam Hussein zu vergießen, für ihn und seinen kleinen Sohn Ali Asghar und für seinen Bruder Abul Fasl. Muharram, du kommst jedes Jahr, um unsere Herzen mit Kerbala und Ashura und seinen Leiden und mit Hussein und seinen Gefährten, die mit ihrem Blut für den Islam zeugten, zu verbinden. Muharram, du bist der Vertraute der Frauen und Kinder im Zeltlager des Imams am Tag der Ashura, deren Herzen wacker wurden, wenn sie Abbas ibn Ali sahen und denen der Kummer aus dem Gesicht wich, wenn sie Hussein ibn Ali, Friede sei mit ihm, anschauten. Was machst du bloß mit uns, Muharram? Wie liebevoll führst du die Liebenden zum Zelt Imam Husseins, Sohn Imam Alis, und holst die Erlaubnis bei unserem Freund und Vorsteher ein, einzutreten. O Hussein, kannst du uns bitte dein Wissen lehren? Der Name Imam Hussein, Friede sei mit ihm, und das Wort Ashura haben sich in der Geschichte verewigt, denn bei dem Geschehen am Ashura-Tag 680 nach Christus hat die Wahrheit sich gegenüber der Unwahrheit verteidigt. An diesem Tag ist Imam Hussein, Friede sei mit ihm, auch nicht eine Handbreit von Recht und Wahrheit abgewichen und hat auf diesem Wege den Verlust seiner Kinder, seiner Helfer und seines Lebens auf sich genommen. Dies ist ein großes Werk gewesen und hatte im Laufe der Geschichte auch die Anerkennung bei Anhängern anderer Religionen und bei wachen Menschen erregt.
Der syrische Schriftsteller Antoine Barat, ein Christ, hat in seinem Buch Hussein aus der Sicht des Christentums über die Größe Imam Husseins wie folgt gesagt: Imam Hussein, gegrüßt sei er, ist der ewige Juwel der Religion. Er ist bis ans Ende der Welt das Gewissen aller Religionen, denn er erhob sich zur Verteidigung des Glaubens seines Großvaters, des Propheten des Islam, Salawatullah alai, und hat nach dem kollektiven Gewissen des islamischen Volkes gehandelt. Seine Bewegung hat der Seele des gesamten islamischen Volkes wie ein Vulkan einen gewaltigen Ruck gegeben. Imam Hussein, Friede sei mit ihm, wollte mit diesem seelischen und psychischen Ruck die in die Sünde abgesackten Gemüter wachrütteln und sie aus der Grube der Sünde befreien. Antoine Barat verweist auf die Unrechtmäßigkeit des Yazid, der den Befehl zur Ermordung Imam Husseins herausgab, und fährt fort: Beinahe hätten das Vorgehen der damaligen Staatsmänner die frischen religiösen Überzeugungen vernichtet. Sie strebten nur nach Macht und verdarben Herz und Seele, Verstand und Gewissen der Menschen. Daher soll die Bezeichnung Gewissen der Religionen bis ans Ende der Welt symbolisieren, dass die Bewegung Imam Husseins von Gott kam und sein Aufstand wie die Bewegung der Propheten gewesen ist. Also hat Imam Hussein, Friede sei mit ihm, um das Wort Gottes hervorzuheben und zur Rettung der Menschen bei seinem Kampf alles, was er besaß, in die Waagschale gelegt. Die Geschichte vom Martyrium hat nicht erst mit dem Heldenepos von Imam Hussein in Ashura im Jahre 680 nach Christus begonnen, sondern es ist die ewige Geschichte vom Kampf der Front des Rechtes gegen die Front des Unrechtes. Bei diesem Kampf scheint manchmal die Front des Unrechtes und der Lüge die Oberhand zu gewinnen, und dies wirft bei einigen in der Liga des Rechtes möglicherweise grundsätzliche Fragen auf. Fragen wie zum Beispiel: Sollen wir gegenüber einem großen Heer von Feinden Widerstand leisten oder uns ergeben? Ist es überhaupt möglich, einen überlegenen Feind zu besiegen? Ist der Preis für den Widerstand gegenüber ihnen nicht zu hoch? Was wird das Endresultat unseres Kampfes gegen sie sein? Ähnliche Fragen haben sich manche auch damals gestellt, als der Prophet in Medina regierte. Daher hat Gott zur Klarstellung eine größere Zahl von Koranversen herabgeschickt. Die Antwort des Korans besteht in der entschiedenen Aufforderung zur Standhaftigkeit und zum aufrichtigen Handeln. Im Vers 112 der Sure 11, Hud, befiehlt Gott dem Propheten: So handle darum aufrichtig, wie dir befohlen wurde. Imam Hussein, Friede sei mit ihm, hatte, gestützt auf die Verse des Korans und die Lehren des Propheten Gottes, genau seine Pflicht gegenüber Gott begriffen. Viele in seinem Umfeld haben ihn angespornt, gegenüber Yazid zu kapitulieren, ihm den Treueid zu leisten und sich das Leben leicht zu machen. Hätte Imam Hussein, Enkelsohn des Propheten, trotz seines hohen Ansehens unter den Muslimen, den Yazid als Herrscher über die Muslime anerkannt, hätte es die Anerkennung des hässlichen Verhaltens dieses Umayyaden bedeutet. Imam Hussein konnte niemals einem so verdorbenen, gottlosen Regenten wie Yazid die Treue schwören. Deshalb hat er als wahrhaftiger Gläubiger und bester Diener Gottes, nachdem seine Mahnungen auf taube Ohren gestoßen waren, schließlich offen erklärt, dass er Yazid den Treueid verweigert. Angesichts der wenigen Mitstreiter Imam Husseins, die am 10. Muharram in Karbala dem mehrere tausend Krieger zählenden Heer des Jesids gegenüberstanden, sollte man denken, dass er den Kampf verloren hat. Aber die Geschichte lehrt uns, dass ein Widerstand zu Liebe der Religion und zur Verteidigung von Recht und Wahrheit ein historischer Erfolg war, weil er in der Geschichte oftmals Unterdrückte zum Aufstand gegenüber Unterdrückern inspiriert hat. Der wichtigste Beweggrund Imam Husseins für seinen Widerstand gegen das Unrecht bestand darin, das Gute zu empfehlen und das Schlechte zu verwerfen. In seinem letzten Willen, den er bei seinem Bruder Muhammad ibn Hanafiya in Medina zurückließ, schrieb er: »Ich habe mich nicht wegen egoistischer Verlangen zum Aufstand erhoben und ich ziehe nicht in den Kampf, um Aufruhr und Unheil zu stiften, Verderben anzurichten und Unrecht zu tun, sondern mein Beweggrund ist es, die Gemeinschaft meines Großvaters, des Propheten Gottes, zu reformieren und zu heilen.« Und meine Absicht ist es, das Gute zu gebeten und das Schlechte zu verwerfen. Zu jener Zeit hat das Regime der Umayyaden zwei wichtige große Grundpfeiler des Islams ins Schwanken gebracht, und zwar verbanden sie das Gebot des Guten und die Verwerfung des Schlechten. Sie haben sogar das Gute als verwerflich und das Verwerfliche als gut hingestellt. Nach Vollzug des Hadjis in Mekka setzte sich Imam Hussein, Friede sei mit ihm, mit seiner Karawane in Richtung Kufa im Irak in Bewegung. Die Kufaner hatten ihm geschworen, an seiner Seite gegen Yazid anzutreten. Doch wehe diesen Kufanern, die ihm die Treue schworen und sich später aus Geldgier dem Herr des Yazid anschlossen. Auf dem Weg von Mekka nach Kufa hat Imam Hussein immer wieder betont, dass es ihm bei seinem Widerstand gegen Yazid um die Wiederbelebung der Religion des Propheten Gottes geht und um das Gebieten des Guten und das Verwerfen des Schlechten. Imam Hussein, Friede sei mit ihm, hat mit seinem Widerstand gegenüber Unrecht und Unwahrheit allen Menschen und Generationen etwas Wichtiges gelehrt, nämlich, dass sie an ihrem Wort, wenn es die Wahrheit und Rechtens ist, festhalten sollen und dass sie siegen werden, wenn sie standhaft bleiben, so wie die iranische Nation inspiriert von der Lehre und den hohen Werten der Bewegung Imam Husseins, Friede sei mit ihm, Widerstand leistete, die Monarchie stürzte und der islamischen Revolution zum Sieg verhalf. Diese Revolution setzt auch heute, gestützt auf diese Lehren, ihren Weg gegenüber den Unterdrückern fort. Auch der libanesische Widerstand und der Heldenmut der Palästinenser, die Standhaftigkeit des jemenitischen Volkes und der Bevölkerung von Syrien, die Befreiung der Iraker aus der Unterdrückung Saddams, die Vertreibung der Amerikaner aus ihrem Land und die Standhaftigkeit aller freiheitsliebenden Völker sind Früchte der Bewegung Imam Husseins. Alle tapferen Muslime glauben an die Verheißungen Gottes, dass das Unrecht zugrunde gehen und schließlich das Gute auf der Welt überall zum Zuge kommen wird. Jedes Jahr kommt Muharram zu uns, um uns erneut die Liebe zu Freiheit und Recht zu lehren und uns erneut an die hohen menschlichen und göttlichen Ziele zu erinnern. So kommt es, dass Imam Khomeini über die beiden islamischen Trauermonate gesagt hat: Muharram und Safar sind es, die den Islam am Leben erhalten haben. Er hat auch gesagt: Die Denkschule Husseins, Friede sei mit ihm, ist die Schule, die den Menschen veredelt. Thank you.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@pastoday.com und unsere Postanschrift in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.